Liebe Gemeinde, hier in der Kirche und an den Bildschirmen zu Hause, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das sind die vertrauten Worte, mit denen in unserer Kirche die Predigt beginnt, der sogenannte Kanzelgruß. Das sind aber auch die Worte, mit denen Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus beginnt. Er schreibt diesen Brief an die Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen in Ephesus und in der Gegend drumherum. So begrüße ich also heute hier in der Kirche die Heiligen und die an Christus Jesus Gläubigen, die heute hier sind. Ich sehe zwar im Moment in der Kirche keine Heiligenscheine blinken, aber die sind sowieso ein gestalterisches Element für Gemälde. Heilige sind alle, die zum Heiligen, zu Gott gehören. Die aus Gott geboren sind, so hat es Jesus mal gesagt. Heute feiern wir in der Kirche, im Kirchenjahr, Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit. Und das ist ja nun für uns, für unseren Kopf, unglaublich schwer zu fassen. Weihnachten ist anschaulich. Ein Baby, das geboren wird. Ostern mit Kreuzigung und Auferstehung ist schon ein bisschen schwerer, weil da viel mehr von dem Wesen Gottes mit drin steckt. Und an Pfingsten wird es schon kritisch mit dem Heiligen Geist. Wie soll ich mir das vorstellen? Und jetzt Trinitatis. Gott ist einer, ein Gott und doch, sagen wir, drei. Das werfen uns die Juden und die Muslime ja vor, dass wir drei Götter hätten. Und doch ist Gott in dem ganzen Zeugnis der Bibel immer einzig. Aber er kommt uns in drei Gestalten entgegen. In Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und als eine kleine Brücke, ein kleines Verstehenshelferle, wage ich einen Vergleich. Gott ist Familie. Wie Vater, Mutter und Kind oder Kinder eine Familie sind, die zusammengehört, kann man nicht auseinanderreißen. Kann man aber auch nicht in eins zusammenpressen, zusammenschmelzen. So ist Vater, Sohn und Heiliger Geist ein Gott, nicht voneinander zu trennen, aber auch nicht miteinander zu verschmelzen. Eine Gemeinschaft der Liebe untereinander, in die wir mit hineingenommen werden. Das ist ein Geheimnis, nicht ein Rätsel. Ein Rätsel kann man lösen, wenn man klug genug ist und lang genug rumgeknobelt hat. Ein Rätsel kann man lösen. Einem Geheimnis kann man sich nur annähern. Man kann versuchen, es zu ergründen, aber man wird es nie ganz schaffen. Der schönste Text über dieses Geheimnis der Dreieinigkeit steht im ersten Kapitel des Briefes an die Gemeinde in Ephesus. Sie haben ihn gerade in der Lesung gehört. Und ich will versuchen, in der Predigt ihn ein bisschen aufzudröseln, ein bisschen zu entfalten. Paulus schreibt in diesem Text über den Segen, den wir vom Vater bekommen und vom Segen, der uns in Christus geschenkt ist und vom Segen, den uns der Heilige Geist gibt. Damit Sie es noch mal präsent haben, lese ich ein paar Verse noch einmal. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart. Und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Für Paulus war klar, wenn man über dieses Geheimnis nachsinnt, dann kann man nicht anders als Gott anbeten. Ihn preisen, ihn loben. Gepriesen sei Gott, der Vater, für die Fülle des geistlichen Segens, den wir von ihm bekommen haben. Darf ich Sie jetzt einmal so ganz direkt fragen, wie oft preisen Sie Gott über der Fülle all des Guten, über der Fülle all des Segens, den er Ihnen geschenkt hat? Von Herzen und fröhlich? Und wie oft bitten Sie flehentlich um Segen, als ob Sie noch nie einen gekommen hätten? Wir leben oft in geistlicher Armut, anstatt in der Fülle des Segens, den wir bekommen haben, der da ist. Das ist doch schon geschehen, sagt Paulus, dass Gott uns erwählt hat, schon vor urlanger Zeit, ehe überhaupt diese ganze Welt in Existenz gekommen ist, diese ganze Welt geschaffen worden ist, hat er uns erwählt, dass wir in Christus ein geheiligtes und untadeliges Leben führen können. Er hat uns dazu bestimmt, dass wir als seine Kinder leben sollen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das ist geschehen, das haben wir. Aber wir können das nicht denken, dass Gott uns schon erwählt hat, ehe es überhaupt die Welt gab. Wir können ja nur in Zeitfolgen denken. Wir haben ein Gestern und ein Heute und ein Morgen. Aber Gott sieht die gesamte Schöpfung von Anfang an. Er sieht die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Er sieht unsere Zeit bis hin zum Ende der Welt. Gott sieht es in einem Augenblick. Und dabei verliert er nie den Überblick. Er sieht jeden Einzelnen von uns, als wären wir ganz allein auf der Welt. Das können wir mit unserem Verstand nicht schaffen. Das ist nicht reinzukriegen in den Verstand. Das ist auf Neudeutsch ein Mindblower. Oder auf Schwäbisch, da haut es einem einen Vogel raus. Es ist nicht zu verstehen. Aber wir können darüber anbeten. Wir können ihn preisen, dass es so ist. Dass er uns vor Zeiten der Welt erwählt hat, als seine Kinder zu leben. Aber vielleicht hat sie ja die Formulierung erschreckt, dass wir als seine Kinder leben sollen, ein geheiligtes und untadeliges Leben haben sollen. Dass wir uns also doch um den Heiligenschein bemühen müssen. Dass wir uns also doch anstrengen sollen, um Gottes Ansprüchen zu genügen. Wenn wir so denken, denken wir von uns her. Ich muss es machen. Mein Bemühen, mein Leistungsdenken, mein frommes Leistungsdenken. Leistungsdenken ist immer anstrengend. Fordert die ganze Person. Frommes Leistungsdenken ist noch viel schlimmer. Das fordert nicht nur die Anstrengung, die ganze Person, sondern auch die ganze ewige Seligkeit, die mit dranhängt. Ist es das, was Gott von uns will? Paulus denkt ganz anders. Paulus denkt von Gott her. Er sagt, wir sind geheiligt durch das Opfer Jesu. Er ist unsere Heiligung. Und wenn wir in den Bund mit ihm eingewilligt haben, das ist immer die Voraussetzung, dann sind wir geheiligt. Und wir können so leben, wie Gott es will. Noch einmal, Jesus ist unsere Heiligung. Und wenn wir in den Bund mit ihm einwilligen, dann sind wir in Christus. Und dann ist seine Heiligung meine Heiligung. Dann bin ich geheiligt. Dann kann ich leben als eine Heilige. Schade, dass ihr meinen Mann nicht mehr fragen könnt, wie denn das ist, mit einer Heiligen zu leben. Er hätte euch etliches wahrscheinlich erzählt von Kratzern in dem Heiligenschein und von ganz unheiligen Erlebnissen oder so. Es ist doch wie mit einer Ehe. Wenn wir den Bund miteinander eingegangen sind, dann sind wir Eheleute. Auch wenn wir noch viel üben müssen, uns so zu benehmen, dass es der Ehe gut tut. Es ändert nichts daran, dass wir Eheleute sind, wenn wir Blödsinn machen oder uns ungut verhalten. Also, wenn wir den Bund mit Christus eingegangen sind, dann ist er unsere Heiligung. Wir sind geheiligt und wir gehören zum Heiligen, zu Gott. Und dann müssen wir üben. Üben, das auch umzusetzen ins ganz normale Alltagsgeschehen. Das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat, dieses Opfer, das er gebracht hat, wäscht uns rein von aller Sünde. Glaubt ihr das? Es wäscht uns rein von aller Sünde, dann seid ihr untadelig. Wenn ihr reingewaschen seid, wenn wir reingewaschen sind von der Sünde, sind wir untadelig. Also wenn ich mich in meinem inneren Spiegel angucke, sehe ich anderes, ja? Da sehe ich manches, was noch nicht so ist, wie es sein sollte. Aber Gott sieht mich in Christus und er sieht mich in dem, was Christus getan hat. Und da gilt, ich bin heilig und ich bin untadelig. Nicht, weil ich so toll bin, ich muss es noch einmal oder noch dreimal sagen, nicht, weil ich so toll bin, weil ich so mich anstrenge, mich bemühe, weil ich, weiß ich nicht, was alles mache. Nein, weil ich es geschenkt gekriegt habe. Untadelig sein kann man sich nicht erwerben. Nobody is perfect. Not even me. Das kann man sich nicht erwerben. Aber wir können es geschenkt bekommen und wir bekommen es geschenkt, untadelig zu sein, weil er uns dazu gemacht hat, indem er uns unsere Sünden vergibt. Ist das nun ein Freibrief zum Sündigen? Überhaupt nicht. Denn wir leben ja in einer Gemeinschaft der Liebe mit Gott. Und wenn man liebt, will man nicht ärgern. Und wenn wir Gott lieben, wollen wir ihn nicht verärgern. Also wir wollen nicht sündigen. Sondern weil ich geliebt bin, weil ich angenommen bin, will ich auch, dass Gott Freude hat an mir. Ich will ihn nicht verärgern. Ist doch klar. Wenn man liebt, dann will man den Geliebten doch nicht verstören oder verärgern mit seinem Handeln. Also der erste Segen, den wir bekommen haben, der Segen des Vaters, erwählt vor Zeiten der Welt und dazu berufen, als in einem heiligen, geheiligten und untadeligen Leben zu leben, was wir empfangen von ihm. Der zweite Segen, der Segen von Christus. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Mit Gnade überhäuft, erlöst und freigekauft. Fülle der Gnade. Freigekauft aus der Macht der Sünde. Das heißt, freigekauft aus der Trennung von Gott. freigekauft, Kind Gottes zu sein. Freigekauft aus der Macht der Ideologien, aus der Macht der Denkschemen dieser Welt, der gottwidrigen Kräfte. Freigekauft aus der Macht des Todes. Wir werden ja noch sterben, aber unser Sterben ist nicht wirklich tot, sondern wenn wir hier sterben, gehen wir ins Leben. Wir sind freigekauft aus der Macht des Todes. Auch freigekauft aus der Macht der Religion, des Leistenmüssens, des Betenmüssens, des die Schrift lesen müssens. Und aus dem ganzen schlechten Gewissen, was daraus kommt, weil man es nicht tut. Freigekauft zur Begegnung mit ihm. Freigekauft aus der Macht der Anklagen des Verklägers. Freigekauft. Das ist doch ein Grund zum Jubeln, zur Freude, einer riesengroßen Freude. Aber ich fürchte, manche Christen müssen ihr Gesicht noch davon informieren, dass sie erlöst sind. Es hat sich noch nicht rumgesprochen. Nietzsche hat ja mal gesagt, der Satz ist ja bekannt, ich würde ja an den Erlöser glauben, wenn die Christen erlöster aussehen würden. Was ist mit uns passiert? Sind wir vielleicht gar nicht frei? Oder wissen wir es nur nicht? Welche alten und neuen Anklagen fesseln uns noch, dass wir uns nicht freuen können an der Erlösung? Mich hat mein Seelsorger mal tief schockiert, als er mir gesagt hat, bei dir ist die Erlösung aber auch noch nicht im Herzen angekommen. Da war ich schon 25 Jahre lang Christ und habe an vielen Stellen verantwortlich mitgearbeitet und mitgemischt und dann so ein Satz. Und beim Nachdenken drüber musste ich sagen, ja, er hat völlig recht. Die Anklagen von früher, wie ich groß geworden bin und was ich alles nicht richtig gemacht habe, diese alten Anklagen waren noch sehr lebendig in mir. Und die Messlatte, die ich deswegen an mich gelegt hatte, war unendlich hoch. Und entsprechend musste ich mich dauernd verurteilen. Und die Verurteilungen waren sehr hart, die ich über mir ausgesprochen habe. Und der Teufel hatte leichtes Spiel, mich bei Gott anzuklagen. Da hilft nur eins, diese unerlösten Anteile in uns nicht zu verbergen, sondern sie ans Licht in die Liebe Gottes zu bringen. Das ist der Segen der Beichte. Wir haben uns in der evangelischen Kirche leider die Beichte nehmen lassen. Die Beichte ist ein solcher Segen. Wenn man sich vor einem anderen eingesteht, was nicht in Ordnung ist, dass man es gemeinsam dann zu Gott bringt, ans Kreuz bringt. Es muss natürlich eine Person sein, mit der man das zusammen macht, die absolut wasserdicht ist, die nichts weiter erzählt und mit der man zusammen zum Kreuz gehen kann, die also selbst diese Vergebung erfahren hat und weiß, wie das ist. Und wenn wir gebeichtet haben und die alten Anklagen vor Gott gebracht haben, und wenn dann der Ankläger wieder kommt und den alten Käse einem vorhält, dann kann man ihm sagen, ja, du hast völlig recht, ich bin noch viel schlimmer, als du mir gerade sagst. Aber geh zum Kreuz, da ist alles bezahlt. Es geht mich nichts mehr an. Gott hat Israel durch den Propheten Micha einmal sagen lassen, dass er die Sünden des Volkes ins Meer wirft, wo es am tiefsten ist. Und Corrie ten Boom hat dann dazu gesagt, und dann stellt er ein Schild auf, Fischen verboten. Das ist Freiheit, Freiheit der Kinder Gottes. Und nun noch der dritte Segen der Segen des Heiligen Geistes. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ein Siegel aufgedrückt bekommen. Das Siegel war damals das Eigentumszeichen. Das wurde im Handel verwendet. Wenn jemand einen Sack Getreide gekauft hat, dann wurde der zugeschnürt und an die Schnur ein bisschen Wachs hingetan und das Siegel draufgedrückt. Und das hieß, so, der gehört jetzt mir. Das ist mein Eigentum. Der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott seinen Kindern sozusagen aufdrückt. Du gehörst jetzt mir. Du bist mein Eigentum. Im Brief an die Gemeinde in Rom, in Kapitel 8, bekräftigt Paulus das doch nochmal mit dem Satz, wenn jemand den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Darf ich wieder ganz direkt fragen? Haben Sie den Geist Christi, den Heiligen Geist, in sich? Wenn Sie dann nicht Ja sagen können, dann ist die Frage, gehören Sie zu Christus? Wir sollten es nicht nur so als eine Formel nehmen, sondern ganz konkret uns fragen, wie ist das? Wenn jemand den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Kinder. Wenn wir heiraten, dann geben wir einander einen Ring an den Finger. Und dieser Ring ist ein Zeichen dafür, wir gehören jetzt zusammen. Der Heilige Geist ist das Zeichen, das Gott uns gibt. Wir gehören zusammen. Wir sind Gottes Eigentum. Das ist wieder so ein Satz, der einen auch ganz kräftig gegen den Strich bürsten kann. Ich bin Gottes Eigentum. Dann kann er ja machen mit mir, was er will. Dann bin ich ihm ja ausgeliefert. Ist ja Willkür. So denken wir, weil wir schlechte Erfahrungen haben mit denen, die Eigentum haben. Und im Moment in unserer Gesellschaft ist nichts so hoch angesiedelt wie die Selbstbestimmung. Selbst das Sterben muss selbstbestimmt gehen können. Ja, das ist ja das, was gerade in der Politik läuft, ob man das zum Gesetz werden lassen kann. Dass jeder das Recht hat zu sagen, so, jetzt will ich sterben, Punkt. Und das mache ich dann auch. Ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Selbstbestimmung ist in unserem Land, ich würde schon sagen, ein Götze. Also eine Ideologie, eine Macht, der man nachrennt. Selbstbestimmung. Sich nichts sagen lassen müssen von irgendjemand. Eine meiner Töchter ist Lehrerin und die sagt, mit den Schülern komme ich gut zurecht, aber die Eltern sind furchtbar. Denn die sagen ihren Kindern und ihren Schülern, ihr müsst das nicht machen, was der Lehrer sagt. Ihr müsst da nicht gehorchen. Selbstbestimmung. Das ist unser großes Mantra. Wenn ich sage, ich bin Gottes Eigentum, gebe ich damit freiwillig und aus Liebe meine Selbstbestimmung auf und übertrage sie auf Gott, auf den Heiligen Geist. Du darfst über mich bestimmen. Du bist das Siegel, das mir aufgedrückt ist. Ich bin das Eigentum Gottes, also darf Gott über mich bestimmen. Ich war Mitte der 30er Jahre, als auf einer Freizeit der Prediger das erklärt hat und ich das erste Mal begriffen habe, dass es ein Unterschied ist, ob ich einfach als Christ laufe oder ob Christus mein Herr ist und ich meine Selbstbestimmung aufgebe. Es hat mich fast einen Todeskampf gekostet, das zu tun. Aus lauter Angst, was macht er dann mit mir? Dann kann er mich ja zwingen, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun will. Für mich hat sich fokussiert in der Gedanken, dann zwingt er mich dazu, in der einer Straße mit der Gitarre zu klimpern und Lieder zu singen und zu missionieren. Und das wäre das Letzte, was ich täte. Ich bin kein Tommy, der an den Kuhsee geht. Für mich wäre das ein innerer Tod. Und ich kam nur über diese Hürde rüber, als mir jemand erklärt hat, du, wenn Gott wirklich will, dass du in die Annastraße gehst und da missionierst, dann wird er dir eine solche Liebe zu den Verlorenen ins Herz geben, dass du nichts anderes lieber tun willst als genau das. So ist Gott. Wenn wir unser Eigentumsrecht aufgeben und ihm erlauben, dass er Herr ist im Leben, dann wird er das so gestalten mit uns, mit unseren Eigenschaften, mit dem, was wir können und nicht können. Er kennt uns ja viel besser, als wir uns kennen. Und er wird es so gestalten, dass es eine Freude ist, es mit ihm zusammen zu machen. Der Heilige Geist macht uns das Wort Gottes lebendig, aber er redet auch zu uns. Er flüstert, er ist leise. Man muss gut hinhören. Und wenn wir uns üben darin, auf ihn zu hören, werden wir immer besser hören. Wenn wir das, was wir von ihm gehört haben, nicht umsetzen, es wegdrücken, wird es immer schwerer werden, ihn zu hören. Also wenn jemand von euch sagt, ich höre den Heiligen Geist nicht in meinen Gedanken, in meinem Herzen, dann kann ich nur empfehlen, einmal eine Zeit lang wirklich still zu sein und zu sagen, Herr, rede bitte. Und dann zuzuhören und zu warten, hartnäckig zu sein und vor ihm zu bleiben, bis man weiß, was ist es? Warum kann ich dich nicht hören? Ist noch alte Schuld da, die bekannt werden muss, die ins Licht kommen muss? Habe ich dich gekränkt? Habe ich dich beleidigt, weil ich deinen Führungen nicht gefolgt bin? Habe ich Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren? Oder bin ich einfach nur zu dämlich, dich zu entdecken? Herr, bitte zeig mir, was du in meinem Leben tust, dass ich es weiß. Noch einmal Trinitatis, feste Dreieinigkeit, das wir eigentlich nicht verstehen, wenn wir ehrlich sind. Aber ich finde es auch nicht schlimm, dass wir es nicht verstehen. Man kann ganz gut leben, ohne alles zu verstehen. Viel wichtiger ist, dass wir mit Gott dem Vater, der uns schon vor langer Zeit gerufen hat, seine Kinder zu werden, und mit Jesus Christus, unserem Erlöser, unserem Retter aus der Gefangenschaft des Bösen, und mit dem Heiligen Geist, unserem Tröster, Helfer, Ratgeber, unserem besten Freund, leben, wirklich leben, ganz alltäglich und doch so besonders. Dazu möge er uns Gnade geben. Lass uns beten. Und ich bete mit den Worten von Paulus aus diesem Kapitel Epheser 1. Und ich spreche die Worte ganz langsam, damit ihr, wenn ihr wollt, sie innerlich nachsprechen könnt. Vater, um Jesu willen, mein Vater, ich danke dir und preise dich, dass du mich vor Erschaffung der Welt erwählt hast. Mit dem Ziel, dass ich ein geheiligtes und untadeliges Leben in deiner Gegenwart und erfüllt von deiner Liebe leben kann als dein Sohn, deine Tochter. Danke, dass ich das durch das Blut Jesu erlöst wurde. Danke, dass mir meine Verfehlungen vergeben sind. Danke für die ganze Fülle deiner Gnade. Du gibst mir Weisheit und Einsicht, dass ich zum Lob deiner Herrlichkeit leben kann. Danke, dass du mir den Heiligen Geist gegeben hast, als ersten Teil meines himmlischen Erbes. Du hast mir dein Siegel aufgedrückt, dass ich als dein Eigentum lebe, bis zur vollständigen Erlösung in deinem Reich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.